Wir haben ja vorher den ganzen Text gelesen und Jesus spricht von den Geringgeachten, die zu ihm kommen dürfen, die einen Platz im Himmel haben. Und danach kommt dann das Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Und es gibt ja, Moment bitte, ja, es gibt ja eigentlich zweierlei Bedeutungen von dem verlorenen Schaf oder von dem Verlorenen. Manchmal ist es verloren im Sinne von einem Gegenstand oder einem Menschen, der verloren war oder verloren ist, ein verlorener Sünder. Aber dann gab es auch eine andere Bedeutung. Der Hirte, der das Schaf verloren hat und der dann hingeht, um das zu suchen. Ich möchte das betonen, dass dieses ganze Gleichnis und das folgende Jesus erzählt hat, wie Gott sich zu den Sündern verhält und wie er reagiert, wenn sie zu ihm zurückfinden. Das sollen wir nicht vergessen. Das ist das Hauptthema dieses ganzen Abschnitts. Nun noch zum eigentlichen Text, den werde ich noch eine kurze Zeit nochmal lesen. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder noch zwei zu ihm hin, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder Zolleinnehmer. Ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erde lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Nehmen wir an, die Gemeinschaft mit einem Bruder oder einer Schwester, da ist immer nur von Brüdern die Rede, aber das gilt natürlich auch für die Schwester, ist verloren gegangen. Das Ziel ist, diese Gemeinschaft wieder herzustellen. Das ist das Hauptthema. Das soll uns allen wichtig, sehr wichtig für uns sein. Es gibt allerdings zwei Bibelstellen, die scheinbar sich widersprechen. Die muss ich auch etwas kurz erörtern. Jesus sagt in der Bergpredigt, verurteilt niemand, damit ihr auch nicht verurteilt werdet. Aber bei Johannes steht, urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern bemüht euch um ein gerechtes Gericht. Das bedeutet zweierlei. Einmal übt keine Kritik als Außenstehender. Wir sind doch alle davon betroffen und sind alle, da sollen wir nicht auf andere hinabschauen. Wir sollen uns nicht für besser halten. Und wir sollten uns nicht zu Richtern aufspielen, als wären wir die anderen, die Vollkommenen. Und dann, in der zweiten Stelle, da sagt er, überprüft alles sehr sorgfältig, fasst keine übereilten Schlüsse, sorgt dafür, dass wenn ihr urteilt, dass es gerecht ist. Und diese Warnung war sicherlich auch besonders wichtig für uns. Ich kann doch auch etwas falsch verstehen. Es soll mich vor allem davor hüten vor der Unverantwortlichkeit. Ich bin doch verantwortlich für mein Vergehen, für mein Vorgehen, egal was die in jedem Fall der Fall ist. Also, so schwer es fällt, und es ist bestimmt schwer, es sollte uns sehr schwer fallen, dass wir die Handlungsweisen unserer Mitchristen beurteilen sollten. Abwägen, beurteilen, dazu sind wir verpflichtet, keine Frage. Also heißt es hier, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede, hört er dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Also immer noch, wir sind alle Sünder und in einer besonderen Weise, da ist was besonders notwendig. Manche sagen, ja, vielleicht habe ich mich ja geirrt, oder er könnte sich beleidigt fühlen, er könnte sich ärgern, vielleicht sollte ich jemand um Rat fragen. Aber es heißt doch deutlich, unter vier Augen. Wenn andere davon erfahren, dann zeigt es sich, dass wir unter Umständen Unrecht gehabt haben. Dann hätten wir unserem Bruder vielleicht Unrecht getan. Ach ja. Vielleicht sollte jemand sagen, vielleicht muss ich doch erst um Gottes Hilfe bitten, mit jemand anderem. Aber das sollte nicht sein. Das heißt ausdrücklich unter vier Augen. Zuerst geht diese ganze Geschichte nur den Herrn, den Bruder und dich an, oder die Schwester und dich an. Was könnte denn passieren, wenn du Christus gehorchst und hingehst, um eine Versöhnung zu suchen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wie könnte der Bruder oder die Schwester reagieren? Er könnte sagen, ich habe Unrecht getan, aber es geht niemand anderes an. Ist auch etwas. Oder er könnte sagen, ja, ich habe Unrecht getan, ich sollte auch dafür Buße tun, dann wäre die Versöhnung bereits vollzogen. Er könnte sagen, ich bestreite dieses Unrecht und überzeugte den anderen, dass er schuldig wäre. Und wenn wir sagen, ja, wir wollten das mit dir besprechen, und er zeigt, dass wir selbst dabei Fehler haben, vielleicht gibt es auf diese Weise eine Versöhnung. Aber könnte überhaupt ablehnen, mit dir zu reden. Alle Möglichkeiten. Aber angenommen, wir haben den Bruder gewonnen. Er hat auf dich gehört, seine Entfremdung ist überwunden. Was tust du, außer dass du dich darüber freust, um mit ihm zu beten? Man könnte vielleicht ihn höchstens von seiner Schuld freisprechen. Als Priester sollte es das ja doch möglich sein. Wir sind doch alle Priester. Wir glauben doch, dass das allgemeine Priester an das allgemeine Priestertum der Gläubigen. Natürlich ist es ja Gott, der wirklich vergibt. Wir können nur sagen, oder können nur ihm darum, wir können dafür beten und dass wir ihm die Zusicherung geben, dass wenn er das Unrecht begeht, das begangen hat, das bereut hat, dass er wirklich frei davon ist. Und damit wäre dann die Sache ja erledigt. Gibt es sonst noch was zu sagen? von der Schrift her darfte man auf keinen Fall jetzt noch Zeugen hinzuziehen oder die Gemeinde unterrichten. Wenn Christus ihm vergeben hat, braucht er keine weitere Hilfe. Du kannst mit Gebet und mit persönlicher Freundschaft ihn weiterbringen auf dem Weg der Wiederherstellung. Es geht aber auch anders. Hörte dich nicht, so nimm doch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Es ist die Aufgabe der Zeugen. Einmal wird die Sache sehr viel ernster, für den, der Anstoß genommen hat, wie auch für den sündigen Bruder. Interessanterweise, da ist ja von zwei verschiedenen Zahlen die Rede. Hört er dich nicht, nimm noch ein oder zwei zu dir, damit die Sache von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Du selbst bist ja ein Zeuge. Und das meint er hier. Nun, zum anderen erweitert sich wohl der Horizont. Es gibt keine möglich eine neue Perspektive, die keiner von den beiden bisher entdeckt hat. Und die Zeugen sollten dafür sorgen, für ein bisschen mehr Objektivität. Könnte ja sein, dass beide Seiten sich verfehlt haben. Also nehmen wir an, der Missetäter hat tatsächlich gefehlt, oder ist jetzt zur Buße bereit oder bittet sogar um Hilfe. Kann sein, dass bestimmte Maßnahmen angebracht sind, aber das bleibt bei der kleinen Gruppe. Kein anderer, der dafür zuständig ist. Und damit ist die ganze Sache erledigt und sollte wirklich nicht länger zur Sprache kommen. Nun ist die Frage ja, wen sollte man als Zeuge wählen? Wirklich die Diakone oder die Ältesten? Aber das ist im Neuen Testament nicht festgelegt. Es wird sich wertvoll erweisen, möglicherweise, wenn ältere Brüder oder Schwestern als Zeugen hinzugezogen werden. Aber wenn der Missetäter ein Junge, sehr Junge ist, vielleicht ist es besser, einen Jüngeren hinzuzuziehen, weil der mehr Verständnis hat für das, was heutzutage alles passieren kann. Aber nehmen wir mal an, er wollte die Zeugen gar nicht hören, würde sie abweisen, dann bringt die Sache vor die Gemeinde. Will er auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder Zolleinnehmer. Alles Gerede wird im Keim erstickt, wenn die Wahrheit öffentlich bekannt gemacht wird. Auf jeden Fall, über etwas zu reden, über jemanden hinterrücks zu reden, zu klatschen, das ist auch eine böse Sache und möchte dann auch korrigiert werden. Wir sollten uns vor schlechten Reden, sollten wir uns sehr hüten. Also, der kleinen Gruppe von Zeugen ist es nicht in diesem Fall geglückt, Versöhnung herbeizuführen. Nun soll ein letzter Versuch gemacht werden. Die Angelegenheit soll vor die ganze Gemeinde gebracht werden. Alle sollen erkennen, wie abscheulich die Sünde ist und wie wichtig Heilung und Versöhnung. Die ganze Gemeinde und nicht nur ein Ausschuss. Selbst wenn die Gemeindeleitung urteilt, sind die Glieder nicht automatisch informiert. Also vor die ganze Gemeinde das zu bringen. Jetzt kommt etwas sehr Persönliches. Bei vielen ausländischen Missionen bestimmen Missionare den notwendigen Ausschluss, ohne dass die Glieder informiert oder zugestimmt haben. Das war auch in den Anfangszeiten der Gemeinden Christi in Deutschland der Fall. Der Ausschluss war eine Sache, mit der sich viele Glieder nicht beteiligt hatten. Deren Vorstellung von Recht und Unrecht war etwas anders als die Prediger aus den USA oder die aus Amerika unterstützten, eingeboren. Zum Beispiel, es ging um die Frage des Alkohols. Manche war vollkommen klar, dass es unmöglich, ein Christ sollte kein Alkohol trinken. Es hat eine Weile gedauert, bis sie das begriffen haben. Und wir sind ja doch die Einzigen, die sogar den Traubensaft und das im Herrenmahl und das den Wein anbieten, um Menschen, die Schwierigkeiten haben, dafür nicht in Versuchung zu bringen. Aber mit dem Wein, das war doch ganz klar, das war doch, was die Bibel darüber sagt. Naja. Die Gemeindeleitung ist ja für die ganze Gemeinde verantwortlich. Sie müssen dafür sorgen, dass alle Geschwister informiert werden und betroffen, um den Sünder als Heide und Zöllner zu behandeln. Für die Juden bedeutet dieser Ausdruck Verachtung, Angst vor Verunreinigung. Und für Jesus ist das anders gewesen. Er starb auch für die Sünder, für uns alle. Und Gott streckt immer noch seine Hände aus für die Menschen, die gefehlt haben, damit sie wirklich umkehren. Wir sollten sehr vorsichtig sein, dass die Worte Heide und Zöllner uns nicht zu überheblicher oder selbstgerechter Haltung führen. Wir sollen um solche Sachen wirklich traurig sein und die Tür zur Vergebung immer offen lassen. Die sich aus der Gemeinde ausgeschlossen haben,